wie es hätte laufen sollen, sondern wo wirklich einfach eine Sache passiert ist, wo ich sagen kann, okay, da durfte ich raus lernen, da hat Gott mir was gezeigt, was offenbart, was einfach auf seine liebevolle Art und Weise, wie er das macht, was so in die Richtung eben geht, Erziehung, etwas von ihm zu lernen. Genau. Schön, euch alle wiederzusehen nach dem Urlaub. Ich selbst war auch 4 Wochen nicht da. Jetzt die 2. Woche wieder hier. Und ich habe oft so eine Urlaubspredigt, die ich dann mitbringe. Das waren die beiden von den Jahren 2022, 2023. Aufbruch in ein Leben in die Fülle. Da ging es darum, eben wirklich die Lebendigkeit, in diese Freiheit hineinzukommen. Ein Abenteuer mit Gott zu erleben. Und 2023 sei ein Kämpfer. So mehr so programmatisch, so ein bisschen, als ich gesehen habe, so ein bisschen martialisch vielleicht, so ein bisschen, ne, sein Kämpfer, Aufbruch in den Leben, in die Fülle. Heute habe ich im Grunde eine Anekdote aus unserem Urlaub. Also im Grunde ein Zeugnis, was ich erlebt habe in unserem Urlaub. Und Thema ist heute, falsche Richtung ist an? Nee, ist noch nicht an. Jetzt, genau. Thema heute, Gottes Stimme folgen, im Kleinen wie im Großen. Und die Betonung liegt auf im Kleinen. Ne? Also hier ist wirklich eben nicht, in den großen Dingen fällt uns das oft leichter oder wir suchen oft in den großen Dingen schneller Gottes Stimme, aber es geht hier wirklich auch um die Tatsache, im Kleinen Gottes Stimme zu folgen und auf diese Stimme zu hören, die manchmal vielleicht sehr leise ist, nur so ein Impuls. Aber ich habe eben ein Beispiel mitgebracht aus unserem Urlaub. Wir waren dieses Jahr im Urlaub in Schweden. Und wir lieben Schweden. Schweden ist, finde ich, herrlich. Die Weite, die Landschaft, die Leute sind total nett und freundlich. Es gibt vielleicht manche Leute, die würden sagen, einzige Problem von Schweden ist, es liegt nicht am Mittelmeer. So ein bisschen die Wärme, die Sonne, so manchmal, so, wenn man das irgendwie kombinieren könnte, wäre super. Ostsee ist leider dann doch nicht ganz Mittelmeer, aber trotzdem, wir waren jetzt das 2. Mal in Schweden und es war wieder toll. Und wir hatten wirklich eine sehr, sehr gute Zeit, auch sehr gesegnet. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, wirklich in vielen Teilen Urlaub mit Gott gemacht zu haben und nicht Urlaub von Gott. Das ist manchmal auch so im Urlaub manchmal gar nicht so leicht. Also mir geht das zumindest so, dass es manchmal schwierig ist, wenn dann der Alltag so unterbrochen ist. Aber ich hatte wirklich sehr, sehr gute Zeit mit Gott und das war echt klasse. Und im Urlaub ergab sich in der 2. Woche so für uns so ein bisschen die Frage, frei nach Shakespeare, nach Stockholm fahren oder nicht? Das ist hier die Frage. Ja, Stockholm ist für mich so eben auch so ein, ich liebe die Landschaft, ich liebe die Weite auch der schwedischen Natur, aber ich liebe eben auch Städte und Kultur. Und so dann die Vorstellung zu sagen, wir waren ungefähr 2,5 Stunden vor Stockholm. Wenn ihr euch Schweden vorstellt auf der Landkarte, es ist doch ziemlich groß. Und da wäre die Möglichkeit gewesen, eben, dass wir nach Stockholm fahren können. Und eben, ich zeige euch mal so ein paar Fotos. Vielleicht könnt ihr es dann so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Einmal eben die wunderschöne Altstadt. Und dann ist Stockholm eben auf 14 Inseln gebaut. Und ich hatte so frei nach dem Motto das Gefühl, ja, wer will eine Stadt haben, die auf 7 Hügeln gebaut ist? Wenn man eine Stadt haben kann, die auf 14 Inseln gebaut ist. Und davon ist keine einzige künstlich. Ja, also kein Dubai, sondern es ist wirklich hier so richtig mitten in der Ostsee. Ja? Und das hatte mich sehr gereizt. Ich wäre gerne nach Stockholm gefahren. Und so ein Sehnsuchtsort für mich auch zu sagen, ja, ich sehe dann eben auch mal Stockholm, so die schwedische, skandinavische Metropole. Mit dem Auto ist das eine ganz schlechte Idee. Die wollen keine Autos in der Stadt haben. Ich meine, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wenn ihr das so seht, ne, dass es mit Autos wirklich schwierig ist. Die nehmen eine hohe City-Maut und die Parkgebühren liegen so ungefähr bei 10 Euro die Stunde. Dementsprechend war uns klar, und wir wären über 3 Stunden gefahren pro Strecke. Also haben wir uns gedacht, nee, Stockholm mit dem Auto nicht. Aber ein Zug wäre eine schöne Idee. Ein Zug fährt ungefähr 2 Stunden pro Richtung, also morgens früh hin, abends spät zurück ungefähr 8 bis 10 Stunden Aufenthalt in Stockholm. Soweit der Plan. Das Spannende war, dass ich, als ich Dienstag so, wir haben die Wohnungen getauscht, also wir waren eine Woche im Süden, sind dann in diese Nähe von Stockholm gefahren, dass ich in der, als ich am Dienstag, als wir dann an unserem zweiten Ort waren und ich so ein bisschen geguckt habe, was sind unsere Optionen, was wollen wir machen, ich eigentlich so ein bisschen das Gefühl hatte, Stockholm, das wird leider zu viel. Ich hatte so einen Impuls zu sagen, nee, mit den Kindern und das wird nichts, und ich habe so ein bisschen den Plan verworfen. Am Mittwoch morgen haben wir ein Gespräch mit unserem Vermieter, den haben wir das erste Mal so richtig getroffen. Wir haben so ein bisschen über unsere Pläne gesprochen, er hat uns ein paar Tipps gegeben, war sehr nett und sagte dann, aber ihr müsst unbedingt nach Stockholm fahren. Ne? Mit dem Zug, überhaupt kein Problem, ist günstig, könnt ihr gut machen, machen wir immer. Wenn wir nach Stockholm fahren, mit dem Zug rein, du bist mitten in der Stadt, perfekt, super, mach das. Ja, ich nochmal nachgeguckt, was ist die Zugverbindung, und gesehen, ja, super. Freitagmorgen, Zugverbindung, Wetter, perfekte Wetteransage für einen Stadtbesuch. Wir hätten für 4 Leute oder haben für 4 Leute hin und zurück 110 Euro bezahlt. Versucht das mal bei der Deutschen Bahn 2 Tage vorher, ne, über so eine Strecke. Direktverbindung, Stunde 50 Minuten pro Fahrt. Also, das Ganze spontan gebucht. Aber schon in der Nacht hatte ich so ein bisschen das unruhiges Gefühl, war mir nicht sicher, war das jetzt richtig mit den Kindern, kriegen wir das alles so hin? Und einfach auch so, ja, es hieß für mich auch viel organisieren. Ich habe die Reiseführer gewälzt. Ich bin dann im Urlaub bei uns dann der Organisator, was so Ausflüge angeht. Und man muss ja auch wissen, was man da dann macht, wenn man in Stockholm ist. Also habe ich schon so gedacht, okay, wie sieht das denn so aus? Und ich muss wirklich sagen, unser kompletter Urlaub war wirklich gesegnet. Wir haben auf der Fähre zum Beispiel, auf der Rückfahrt, haben wir dann auf einmal die Luxuskabinen bekommen, weil die eine Kabine kaputt war. Und ganz viele solche kleine Sachen, wo ich wirklich gemerkt habe, Gott hat da einfach seinen Segen draufgelegt. Nur Stockholm war nicht gesegnet. Ich hatte ja auch diese kleine Stimme ein Stück weit eben nicht gehört. Am Donnerstag, Mittwoch gebucht, am Donnerstag ein völlig verändertes Bild, was das Wetter anging. Auf einmal sagte die Wetter-App, 8 Stunden Dauerregen. Beginnend mit der Ankunft unseres Zuges und endend mit der Rückfahrt. Jo, super. Also ich umgeplant, ne, überlegt, okay, was machen wir? Vasa-Museum muss auch ganz toll sein. Also gesagt, wir machen jetzt mehr Indoor, machen nur so eine kleine Stadttour. Aber dann eben schönes Museum, ist auch nett, so ein altes Schiff aus dem 16. Jahrhundert, was sie geborgen haben, komplett restauriert, wäre bestimmt auch schön geworden. Freitagmorgen, immer noch schlechtes Wetter angesagt, aber alles gut geklappt. Wir haben die Kinder rechtzeitig aus dem Betten gekriegt, wir haben den Zug erreicht, der Zug war pünktlich, es lief super, wir konnten mit netten Schwedinnen unsere Plätze tauschen. Wir hatten keine zusammenhängenden Plätze, aber dann saßen wir hinterher an so einem Vierertisch, haben ganz gemütlich zusammen Phase 10 gespielt, hatten was zu essen dabei. Also war wirklich eine sehr angenehme Fahrt bis Katrineholm. Endet auch auf Holm, aber ist leider nicht Stockholm. Ja? Katrineholm liegt ungefähr auf halbem Weg zwischen Linköping und Stockholm, wo wir hin wollten. Und dort hielt der Zug unplanmäßig. Erst gab es überhaupt keine Informationen, dann hieß es Oberleitungsschaden. Verzögerung auf unbestimmte Zeit. Es gab einen Sonderbus, aber nur für die Leute, die zum Flughafen nach Stockholm wollten. Die sind dann eben, damit sie ihre Flüge bekommen, die sind dann eben abgeholt worden. Die anderen mussten warten. Und warten. Und? Warten. Nach einer Stunde hieß es, es gäbe auch für uns Ersatzbusse. Wir sollten doch bitte den Zug verlassen. Schon mal eine schlechte Idee. Hab dann geguckt auf der App hier, Google Maps, Fahrzeit von Katrineholm nach Stockholm nochmal 2,5 Stunden. Mit dem Auto, mit dem Bus, weiß ich nicht. Also Nach anderthalb weiteren Stunden des Wartens waren immer noch keine Busse da. Also habe ich mich in die Warteschleife bei unserem Zuganbieter begeben, habe da angerufen. Wie ihr euch vorstellen könnt, war ich nicht der Einzige. Ich habe angefangen auf Warteplatz 108. Es ging erstaunlich schnell dann hinterher, dafür, dass ich bei 108 angefangen habe. Also ich denke, ich war so 20 Minuten in der Warteschleife. Und dann haben die uns einen Zug zurück nach Linköping gebucht, weil sie eben auch gesehen haben, selbst wenn wir noch nach Stockholm gekommen wären, hätten wir einen Aufenthalt gehabt von vielleicht 2-3 Stunden und war im Grunde für uns, hätte überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Also sind wir um 15.30 Uhr wieder da angekommen, wo wir gestartet sind, nämlich am schönen Bahnhof von Linköping. Das heißt, statt das hier zu sehen, also sind nicht meine Fotos, die hätte ich vielleicht so machen können, wenn wir da hingekommen wären, sah unser Reiseerlebnis ungefähr so aus. Ja? Ansagetafeln von Zügen, die ausfielen auf der einen Seite und der wunderschöne Bahnhof von Katrinholm auf der anderen. Ja? Gut. Jetzt ist die Frage, warum erzähle ich euch das? Was ist eigentlich, ist das eine nette Episode über eine Urlaubspanne oder was ist mir dabei wichtig geworden, warum ich das heute eben zum Teil meiner Predigt mache? Ich würde euch gerne ein bisschen mit reinnehmen und das ist der erste wichtige Punkt eben bei meiner Predigt, dass ihr einfach mal so kurz in euch geht und einfach mal überlegt, was glaubt ihr, warum ist uns diese Geschichte passiert? Oder wenn euch ähnliche Dinge passieren, warum glaubt ihr, warum passiert sowas? Und geht euch ruhig mal den ersten Impuls nach. Oft ist der erste Impuls so das, was am ehrlichsten, am unverfälschtesten ist. Warum glaubt ihr, passieren solche Dinge? Warum ist uns diese Geschichte so passiert? Ich habe einfach mal so ein paar mögliche Antworten. Vielleicht habt ihr jetzt für euch was. Habt ihr was? Wo ihr sagen würdet, ja? Ne? Warum passieren solche Dinge? Ich habe mal so ein paar mögliche Antworten gesammelt, die vielleicht einige von euch haben. Es gibt vielleicht noch ein paar andere. Ich habe erstmal einfach so ein paar aufgeschrieben. Ignorieren des inneren Impulses der Stimme Gottes. Ist es Strafe für Ungehorsam? Ist es eine Lektion oder Erziehung durch Gott? Ist es Zufall? Ist es Gottes Plan? Ich weiß nicht, wenn einer von euch noch was hat, wo er sagen würde, nee, das ist nochmal ganz wichtig, das dazu zu sagen, dann könnt ihr das gerne machen. Ruft einfach einmal rein, wenn ihr was ganz anders hattet. Genau, was willst du damit sagen? Das ist ein ganz wichtiger, ne? Genau, das wäre eben so, ist so ein bisschen unter diesem Punkt hier Lektion, Erziehung, ne? Was willst du mir damit sagen? Und das ist eine wichtige Frage, da komme ich gleich zu. Das ist nämlich genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Was willst du mir damit sagen, Gott? Ne? Also diese fragende Haltung zu haben, was willst du mir damit sagen? Gottes Plan? Genau, wir haben unterwegs noch einen Hippie getroffen, der nach Thailand wollte und dem wir von Jesus erzählt haben. Vielleicht war das der Gottesplan, wenn es denn eben so einen Gottesplan gegeben hat. Genau. Ne? Also das eben den möglicherweise zu treffen. Genau. Ich habe nochmal hier, und was mir wichtig ist dabei, welche Antwort ihr persönlich auf diese Frage habt, sagt eben auch ganz viel aus über euer Gottesbild. Aber das Bild, was ihr, wenn wir jetzt den Strafe für Ungehorsam haben, dann wird das so ein bisschen in die Richtung gehen, der strafende Gott, der eben, weil wir nicht gehört haben, Strafe für Ungehorsam. Ich habe nochmal das Bild von Tobis Predigt von letzter Woche damit reingenommen. Ja, der Blitz, der quasi von oben in den Menschen reinfährt, passt vielleicht ganz gut zum Thema Oberleitungsschaden. das wäre so ein bisschen das Bild des strafenden Gottes. So ein bisschen das Gottesbild, was du hast, kann in so einer Situation eben wie dieser deutlich werden. Ja? Was deine Antwort ist auf die Frage, warum ist uns das passiert? Und ich würde da gerne nochmal auf die zentrale Bibelstelle von letzter Woche auch nochmal schauen. Weil da viel von dem drinsteckt, was diese möglichen Antworten eben auch sind. Und hier vor allem die Verse 7 bis 11. Wenn ihr nochmal nachhören wollt, die Predigt von letzter Woche, ne, findet ihr online, wo Tobi über die Disziplin gepredigt hat, eben die Disziplin Gottes, Erziehung durch Gott. Und ich habe mich nochmal konzentriert auf die Verse 7 bis 11. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie es konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Ich habe hier die Neues Leben Übersetzung genommen. Und ich habe hier zwei Dinge, die mir an dieser Bibelstelle besonders wichtig geworden sind für mein Thema heute. Das eine ist, wie unser Gottesbild von Gott ist, hängt ganz maßgeblich zusammen mit der Erziehung durch unsere leiblichen Eltern. Insbesondere durch unsere Väter. Das sind die Passagen, die hier im Blau markiert sind. Das ist eng verknüpft. Wenn ihr seht, die Zurechtweisung Erziehung durch Gott ist hier ganz eng verknüpft mit der Erziehung durch unsere Väter oder durch unsere Eltern, könnte man auch sagen. Ja? Wir haben hier unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie es konnten. Das sieht man hier an diesen blau markierten Stellen. Und gerade, wenn wir strenge, ungerechte, strafende Eltern hatten, sehen wir oft auch Gott als strafenden Gott. Dann würde so ein bisschen das von dem Bild, was ich eben hatte, so ein bisschen dieser, möglicherweise dieser Blitz sein, der dann einschlägt. Ein Gott, ein strafender Gott, ein strenger Richter, als Polizist, der überprüft, ob wir alles richtig machen und dass wir bloß nicht zu viel Spaß haben. Ja? Hast du schön Urlaub gehabt, Stockholm, was muss das denn jetzt noch sein? Dies ist so lange der Fall, bis wir eine echte Offenbarung über den liebenden Vater hatten. So die Offenbarung des Vaterherzens Gottes, wenn wir eben so diese Erziehung so erlebt haben. Oder wenn wir passive Väter hatten, die im Grunde nicht da waren, die uns sehen wir auch Gott als passiv an. Dann kommen wir vielleicht so in diesen Vorstellungen hinein zu sagen, ach, das ist Zufall, was da passiert ist. Ist eben, ne, Gott interessiert sich gar nicht für mich. Und ich höre Gottes Stimme nicht. Es ist, ne, er ist passiv, er ist irgendwo da oben, aber er interessiert sich nicht für mich. Ja? Und dementsprechend hängt diese Vorstellung von Gott als den liebenden Vater, als denjenigen, der uns erzieht, oft ganz eng auch mit dem zusammen, wie wir Vaterschaft, Elternschaft persönlich erlebt haben. Das ist der erste Punkt, der mir hier wichtig wurde an dieser Stelle. Und der zweite ist, Gottes Erziehung und Zurechtweisung dient zu unserem Besten. Damit wir Leben haben, geistig wachsen und inneren Frieden und Gerechtigkeit erlangen. Das sind die rot markierten Stellen hier. Gott weist uns zurecht, weil wir seine Kinder sind. Ja? Damit wir Leben haben, in Vers 9, Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Und wir gewinnen dadurch inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit. Ich habe das nochmal hier die beiden Sachen so zusammengefasst hier auf dieser Folie, so als die Hauptaussagen hier dieses Teils. Genau. Also er ist unser liebender Vater und seine Zurechtweisung, Korrektur geschieht in Liebe und zu unserem Besten. Wenn ihr die Verse 7 bis 8 nochmal seht, ist an Grenzen sind eben ein Ausdruck von seiner Liebe. Es geht eben nicht darum, wer ein Kind ohne Grenzen aufwachsen lässt, der fügt ihm im Grunde großen emotionalen und seelischen Schaden zu. In der Psychologie gibt es ein Wort für den Begriff der Wohlstandsverwahrlosung. Ne? Wohlstandsverwahrlosung heißt im Grunde, das Kind ist gut versorgt, es hat materiell, äußerlich alles, was es braucht, aber es hat eben weder emotionale Zuwendung, noch hat es Grenzen. Es wächst im Grunde in einem völlig grenzenlosen Raum aus und weiß überhaupt, hat keine Orientierung, hat keine Werte und eben nicht die liebende Fürsorge der Eltern. Und dementsprechend ist auch hier, kann man sagen, eben Gottes Erziehung zur Rechtweisung dient zu unserem Besten. Und das ist eben genau das, auch wenn ich mir jetzt selbst die Frage stelle, genau, wie du eben gesagt hast, warum glaube ich, dass uns diese Geschichte passiert ist? Ich habe Gott gefragt. Ich habe natürlich dann an dem Abend schon gemerkt, okay, das ist irgendwie schief gelaufen. Aber warum ist mir das passiert? Ich glaube nicht, dass es in erster Linie Gottes Strafe für mein Ungehorsam war. Ne, das wäre ja Gott der strafende Richter. So erlebe ich ihn nicht. Ich hatte auch kein klares Nein von Gott. Es ist ja oft so, es war so mehr so ein diffuses Gefühl. Es war eine leise Stimme. Es war eher so eine Warnung, die ich so ein bisschen gespürt habe, weil Gott wusste ja, was passiert. Gott war ja klar, was am Freitag eben, dass keine gute Idee sei, nach Stockholm zu reisen, mit diesem Zug um diese Zeit und bei dem Wetter und mit dem Oberleitungsschaden. Ja? Diese Erfahrung machen wir auch als Familie immer wieder, dass wir im Nachhinein denken, wenn wir dieses leichte Gefühl haben oder diese Warnung von Gott, was wir hinterher oft erst hinterher als Gottes Stimme erkennen vielleicht, dass wir dann merken, okay, hätten wir mal darauf gehört. Ina sagt das manchmal von ihrer Arbeit. Hätte ich auf dieses Gefühl gehört und hätte diesen Fall zum Beispiel nicht angenommen. Ja? Gottes Stimme wird ja verglichen mit einem sanften Säuseln im 1. Könige, Kapitel 19, Vers 12. Elia erlebt Gottes Stimme als sanftes Säuseln. Er erlebt ihn nicht als Feuer, er erlebt ihn nicht im Sturm, sondern er erlebt ihn eben als sanftes Säuseln. Und auf diese sanfte Stimme zu hören, in dem Moment, wo wir sie wahrnehmen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist dieses Hören auf Gott eben auch im Kleinen. Ich glaube auch nicht, dass die Oberleitung beschädigt war, weil mir die obere Leitung zeigen wollte, also Gott, dass ich, um mir etwas zu zeigen, um mich von einem falschen Weg abzubringen. Das wäre ja sehr stark, das wäre für mich viel zu stark im magischen Denken verwurzelt. Ich weiß nicht, ob ihr das Konzept vom magischen Denken, das heißt im Grunde, das ist bei Kindern sehr oft der Fall. Kinder beziehen alles, was passiert, auf sich selbst. Ja? Wenn ein Kind etwas passiert, dann denkt es, wenn es blitzt draußen, dann denkt das Kind vielleicht, okay, das ist jetzt, weil ich was falsch gemacht habe, weil ich mein Essen nicht aufgegessen habe. Ja? Das ist magisches Denken. Und ich glaube, das gibt es durchaus, dass Gott auch mal ganz konkret, bei Jona zum Beispiel ist das der Fall, so eingreift, dass er ganz klar sagt, ich korrigiere dich so stark, dass er wirklich so eingreift. Ich glaube aber nicht, dass die Oberleitung gerissen ist, weil ich nicht auf ihn gehört habe. Das wäre für mich zu stark magisches Denken. Ich glaube, dass Gott die für uns unangenehme Situation genutzt hat, um mir oder uns etwas zu zeigen um mich zu korrigieren und um mich tiefer in die Beziehung mit ihm hineinzuführen. Ja? Also das sind die drei Punkte. Er hat die unangenehme Situation genutzt, um mir etwas zu zeigen, um mich zu korrigieren und um mich tiefer in die Beziehung mit ihm hineinzuführen. Ja? Ich glaube nicht, dass es Strafe in erster Linie für Ungehorsam war oder dass er Gott die Oberleitung aufgrund meines Handelns hat reißen lassen. Was genau hat Gott mir denn gezeigt durch diese Situation? Da werde ich gleich einen Eintrag aus meinem geistigen Tagebuch mit euch teilen, die ich an dem Abend dieses Tages geschrieben habe, am 1.8. War ich gleich an dem Punkt, das zu tun? Nein. Erstmal kamen bei mir auch Gefühle auf von Rebellion. Ja? Nach dem Motto, jetzt erst recht. Ich habe durchaus gecheckt, wie sieht's denn aus? Wir haben noch Samstag, Sonntag. Finden wir nochmal einen Zug, dass wir nach Stockholm kommen. Ja, es war dieser Moment da, wo ich gesagt habe, mit dem Kopf durch die Wand. Ja, Rebellion war da. Zweite Gefühl war auch eine gewisse Aggression. Ich bin dann wirklich an dem Abend erstmal 14 Kilometer gejoggt, habe mich zweimal verlaufen, bin eigentlich viel mehr, als ich sonst so mache, ne? Und habe wirklich einfach ein bisschen Aggression abbauen. Und war dabei auch am Diskutieren mit Gott die ganze Zeit. Ne? Das war dann so körperlich und geistig unterwegs. Und dann am Abend konnte ich aber wieder klar sehen und habe dann das aufgeschrieben, was ich jetzt mit euch teile. Erst habe ich die Situation beschrieben und das ist jetzt der Ausschnitt, den ich mit euch teilen will. Die Fragen, die mir dabei wichtig geworden sind durch diese Situation. Wie plane ich Urlaub? Und wie plane ich mein Leben? Wie viel Mitspracherecht und Entscheidungsbefugnis räume ich Gott ein? Vertraue ich meine Pläne Gott an, wie es zum Beispiel im Tagesrückblick von Ignatius von Loyola ein zentraler Punkt ist? Und dann, Gott, mein Leben soll ganz dir gehören, wie ich es dann mit dem kleinen oder auch mein Leben soll ganz dir gehören. Wie ist es dann mit den kleinen oder auch nicht so kleinen Entscheidungen im Alltag? Bin ich überhaupt willens und in der Lage, dich dort zu hören? Herr, ich tue Buße über meinen Geist des Ungehorsams und der Unabhängigkeit und bitte dich um deine göttliche Leitung. Amen. Das war mein Gebet oder mein schriftliches Gebet eben an diesem Tag. Und möchte noch mal so ein bisschen darauf eingehen. Es ging Gott hier nicht um die ganz großen Fragen. Es geht hier nicht um die Fragen, weil das sind die Fragen, in denen ich sein Reden suche und wo ich sein Reden auch höre und wo ich dem Reden auch folge. Ne, könnte ich auch Zeugnis von geben, wenn es um solche Fragen geht, wie zum Beispiel meine Seelsorgeausbildung. Ganz klar Reden Gottes gehört und es könnte ich ein Zeugnis geben. Wenn es um Fragen geht, wie mache ich eine weitere Männerreise oder nicht, wo Gott zu mir gesagt hat, nein, die Zeit gerade ist da, um dich, deine Kinder brauchen dich. Du musst mehr Zeit damit verbringen und es ist mir schwer gefallen, aber ganz klar gesagt, nein, mache ich nicht. Die Frage, die ich hatte mit dem Gemeinderat, ob ich da weitermache oder nicht. Die großen Fragen, das sind wirklich Punkte, wo ich Gott ganz klar höre und ihm folge. Wenn dem nicht so wäre, dann würde ich Tobi bitten, dass er jemand anders predigen lässt. Ne? Das würde dann, glaube ich, ne, dann ganz klar definitiv nicht richtig hier. Es ging Gott um die scheinbar unwichtigen Entscheidungen. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, die Frage, ob ich Stockholm gesehen habe oder nicht, ist ehrlich gesagt auf der Liste der Wichtigkeit doch relativ weit unten anzusiedeln. Ne? Es ging um die kleinen Entscheidungen im Alltag. Und es ging im Tiefsten, und das ist, glaube ich, immer letztendlich die entscheidende Frage, die Gott haben will. Es ging um eine engere Beziehung, die er zu mir haben wollte. Es ging um die Frage, vertraust du mir ganz? Es war ein Werben um mein Herz. um eine Korrektur dessen, wo ich allein unterwegs war. Wo er wollte, Hanno, ich möchte noch viel näher, viel enger mit dir unterwegs sein. Das ist mir wichtig. Es ging darum, mehr in sein Ebenbild geformt zu werden. Wenn ich nochmal zurückgehe auf den zentralen Vers, keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, und das ist ein Prozess der Formung gewesen für mich, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Ja, das ist der zentrale Vers hier aus der Stelle. Und das ist auch das, was er mit jedem von euch vorhat. Im Grunde in diese tiefe, engere Beziehung zu kommen, mit der Frage, vertraust du mir ganz? Bist du bereit, deine Kontrolle abzugeben? Bist du bereit, tiefer auch im Alltag, in den kleinen Entscheidungen mit mir gemeinsam zu gehen? Ja? Das ist eben hier, wie viel Mitspracherecht, Entscheidungsbefugnis räume ich Gott ein? Wie plane ich mein Leben? Vertraue ich Gott meine Pläne an? Das waren diese zentralen Fragen, die ich hier mir aufgeschrieben habe, die im Grunde tiefer in die Beziehung führen sollen mit Gott. Ich persönlich mag den Spruch, so der Herr will und wir leben, der so ein bisschen abgezweigt ist aus Jakobus 4, Vers 15, nicht besonders, weil er doch sehr religiös klingt in meinen Ohren. Und wenn man die Stelle liest, geht es da eigentlich auch noch um andere Dinge. Es geht um die Erkenntnis der Endlichkeit des eigenen Lebens. Es geht um die um das Nichtvertrauen auf Geld. Es geht um viele andere Dinge, die nicht so stark sind, dass der zentrale Punkt dieser Bibelstelle ist aus Jakobus. Aber ich möchte euch darauf hinweisen, dass auch die Apostel, auch Paulus in der Apostelgeschichte immer wieder an den Punkt kommt, wo er sagt, wo er sich in seinem proaktiven Handeln, er geht voran, er macht Schritte nach vorne, er bleibt nicht stehen, er ist nicht passiv, er wartet nicht darauf irgendwie, bis Gott endgültig sagt, ja, ist okay. Ne? Er handelt, aber er ist immer bereit, sich im Zweifelsfall, wenn er Gottes Stimme hört, von seinen eigenen Plänen abbringen zu lassen. Immer das zu prüfen im Lichte dessen, was Gott zu ihm sagt. Ich habe euch da zwei Bibelstellen zu mitgebracht. Im 1. Korinther 16, da spricht er ganz viel über seine Pläne. Was er vorhat, was er tun will. Das sind seine Pläne. Und dann gibt es aber diesen einen Vers in 16, Vers 7. Denn ich will euch jetzt nicht auf der Durchreise sehen, denn ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Sein eigener Plan ist, okay, ich werde jetzt nicht kommen, ich habe andere Pläne, aber ich hoffe und bete vielleicht auch dafür, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Oder in Apostelgeschichte, danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galizien, weil der Heilige Geist ihn untersagt hatte, in die Provinz Asia zu gehen. Ja, auch hier eine klare, da ist eine Tür zu. Ich glaube nicht, dass das so gewesen ist, dass sie gehört haben, dass Gott wie eine Stimme sprach, geht nicht nach Asien, da dürft ihr nicht hin. Sondern vielleicht war das auch genau diese leise Stimme, dieses Säuseln, die ihm gesagt hat, das heißt, ich habe andere Pläne mit dir. Ja? Und dann, es geht weiter auch in Vers 7, kommt noch eine zweite Idee, wo sie hinwollen. Und auch da verwehrt ihnen der Heilige Geist, dorthin zu gehen. Und dann hat Paulus in der folgenden Nacht eine Vision. Hier Vers 9. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, und der ihn bat, kommt herüber und helft uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Und das ist der Beginn des Evangeliums in Europa. Ja? Das ist das erste Mal, wo Paulus jetzt nach Europa kommt, Mazedonien und dann Griechenland. Also das ist im Grunde, ne? Er hört hier auf die Stimme des Heiligen Geistes. Und das ist auch das, was ich für mich nochmal so als Botschaft von Gott mitgenommen habe, eben auch in den kleinen Dingen immer wieder zu fragen, immer wieder meine Pläne Gott hinzuhalten. Nochmal zurück zu meiner Urlaubserfahrung, die Fahrt nach Stockholm. War es der schönste Tag meines Urlaubs? Definitiv nicht. Ja, das Gegenteil. Ja? Weil es wirklich, fühlte sich doof an. Wenn ihr euch vorstellt, 5 Stunden mit Kindern am Bahnhof. Jetzt nicht gerade irgendwie so das, was man sich wünscht. Aber vielleicht war es der wichtigste Tag meines Urlaubs. Ja? Der in Erinnerung bleibt. Der, wo ich wirklich eine Erfahrung mit Gott gemacht habe. Wo er mich berührt hat. Wo einfach, wo er mich tiefer in eine Beziehung mit ihm geführt hat. Ich würde noch einmal gerne so in die Zusammenfassung gehen mit euch, dessen, was vielleicht wichtig ist für einige. Für einige ist vielleicht die Frage nach dem Gottesbild entscheidend. Wenn ihr gemerkt habt, als ich euch gefragt habe, warum glaubt ihr, ist das passiert, habt ihr vielleicht gemerkt, dass euer Gottesbild noch sehr stark auch von euren Eltern geprägt ist, noch sehr, vielleicht auch noch sehr stark der strafende Gott im Mittelpunkt steht. Ja, was durch eure Erziehung, die Erziehung durch die Eltern, nicht durch Gott geprägt ist eben. Wenn ihr solche Bilder habt wie der strafende Gott, der abwesende Gott, der nie mit euch zufrieden ist, dann vertraut euch gerne jemandem an. Schaut, dass ihr in den Hauskreisen darüber spricht. Sucht euch einen Seelsorger, wo ihr das euch nochmal gemeinsam mit anschauen könnt. Oder kommt aus jemanden aus der Gemeindeleitung oder auf mich nach dem Gottesdienst zu. Ja? Für andere ist vielleicht die Erkenntnis neu, wie eng Gott in deinem Leben wirken will. Wie stark er auch an den kleinen Punkten Interesse an dir hat. Wie er dich auch dort, wie er zu dir spricht, wie er dich warnt, wie er dich korrigiert, wie er sich mit dir freut, wenn du einen Segen erfährst. Und dass ganz viele Dinge, die wir oft so als Zufall abtun, einfach das Potenzial haben, uns zu berühren, uns zu verändern, uns näher in seine Gegenwart zu bringen. Und dass Gott uns auch durch schwierige Situationen erziehen will und leiten will. Dass nicht automatisch jede schwierige Situation oder die unangenehm ist, dass sie automatisch vom Teufel kommt. Sondern auch da die Unterscheidung der Geister wirklich wichtig ist, zu sehen, ist das jetzt von Gott oder ist es ein Angriff? Und für manche ist vielleicht der dritte Punkt wichtig, die Praktiken, um Gottes Stimme im Alltag zu hören. Da einfach nochmal tiefer reinzugehen, eure Pläne in seine Hände abzugeben. Zum Beispiel in Form, das hatte ich eben schon mal erwähnt, des Tagesrückblicks von Ignatius von Loyola. Darüber hat Anna-Marie schon einmal gepredigt, aber ich habe es hier nochmal auf die Folie gezogen. So der Tagesrückblick, still werden, den Atem spüren, erstmal in die Ruhe kommen und mich ganz bewusst in Gottes Gegenwart zu stellen. Zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich vertraue dir meinen Tag an. Ich vertraue dir mein Herz an. Und sich ihm zu öffnen, seinem Reden zu öffnen. Gott um einen ehrlichen Blick bitten. Und dann auf den Tag zu schauen. Dort zu verweilen, wo ich angesprochen bin. Was war die Situation, die heute für mich wichtig war? Das ist gar nicht unbedingt immer die großen Sachen, das können die kleinen Sachen eben auch sein. Dank für alles, was gut war und die Bitte um Verzeihung für alles Ungute. Alles, was nicht gut war. Ich hatte auch zum Schluss beim Eintrag, habt ihr auch gesehen, auch da habe ich Buße getan für das, was eben für meine Selbstständigkeit, für mein Ungehorsam. Und dann, das ist der Punkt, der jetzt vielleicht nochmal ganz wichtig zur Predigt passt am besten, meine Pläne für morgen Gott anvertrauen. Nochmal zu gucken, okay Gott, bist du da mit drin? Passt das so? Und dann aber auch, wie gesagt, es ist kein Aufruf zur Passivität. Es soll proaktiv, ne? Es geht schon darum, vorwärts zu gehen, Schritte zu tun, aber eben Gott damit reinzunehmen. Und dann zum Schluss hier das Vaterunser zu beten, einfach nochmal alles anzuvertrauen. Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden. Vergib mir meine Schuld, du bist in Kontrolle. Amen.